Herzlich willkommen zu unserem Podcast Andersgut, dem Podcast für Familien mit besonderen Kindern. Hier sprechen wir über Themen, die für Familien mit zu früh geborenen, schwer und chronisch kranken Kindern sowie Kindern mit Beeinträchtigung interessant sein könnten. Mit unserem Verein Bunter Kreis Rheinland unterstützen wir diese Familien seit über 20 Jahren und erleben täglich, welche Kraftanstrengungen sie bewältigen müssen. Die Diagnose einer schweren Erkrankung oder Behinderung des eigenen Kindes verändert alles. In unserem Podcast berichten Eltern von ihrem Alltag und ihrem ganz individuellen Weg. Denn natürlich erleben auch sie Freude, Erfolg, Humor, Liebe und Einzigartigkeit in der Begegnung mit ihren Kindern. Alles ist eben anders gut. Die Themen und Gäste sind daher so individuell wie ihre Geschichten und Lebenswege. Mein Name ist Yvonne Lange, ich bin die Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Vereins Bunter Kreis Rheinland und freue mich sehr auf unseren heutigen Gast. Mir gegenüber sitzt meine wunderbare Kollegin Bernadette, ein wahres Urgestein, wenn ich das so sagen darf, denn du bist ja schon relativ lange beim Bunten Kreis Rheinland. Vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen.
Ich bin seit 2019 beim Bunten Kreis Rheinland und vielleicht als Urgestein, weil ich da die Tatendrang-Freizeiten ins Leben gerufen habe. Den Bunten Kreis gibt es jetzt schon sehr viel länger, auch mit diversen Angeboten. 2019 bin ich gekommen, ab Januar, und damals wurde einfach mal geplant, Ferienfreizeiten für Kinder mit Beeinträchtigung auch anzubieten, und die nennen wir Tatendrang-Freizeiten. Der Bedarf ist halt relativ hoch, weil es kaum Angebote gibt dafür oder die relativ teuer sind. Und dann sind wir einfach mal so ganz wagemutig nach vorne geprescht und haben überlegt, wir bieten was an und wir verlassen uns drauf, dass es über Sponsoring auch funktioniert. Und das hat geklappt bisher, jedes Jahr aufs Neue. Und ja, so ist halt, bin ich da über Umwege gelandet, tatsächlich.
Du kommst ja jetzt auch relativ frisch von einer Familienfreizeit zurück und diese Auszeit richtet sich ja an Familien mit zum Teil schwerst mehrfach behinderten Kindern, und ihr wart über ein verlängertes Wochenende im Westerwald. Was würdest du denn sagen, was ist aus deiner Sicht das Besondere an diesen Familienfreizeiten?
Oh, das ist immer so eine wirklich, wirklich tolle Zeit, die wir alle genießen. Also nicht nur die Eltern, die Kinder, sondern auch die Teamer. Und die Doro Elli ist als Referentin dabei und mit ihr zusammen mache ich die Elternarbeit. Also um vielleicht nochmal so im Detail zu erklären, was eine Familienfreizeit ist. Wir haben Angebote für die Eltern. Da werden bestimmte Themen behandelt. Wir haben da Zeit für Gespräche oder auch für Impulse, die wir setzen. Und da entsteht immer so eine ganz tolle Dynamik zwischen den Eltern. Und dann haben wir Angebote für die Geschwisterkinder und wir haben spezielle Angebote für die Tatendrangkinder. Tagsüber finden die statt bis zum Essen, jetzt zum Beispiel vormittags, wird dann gemeinsam wieder ist die Freizeit, genau, Freizeitgestaltung. Dann haben wir Essenszeit, dann kommen die Familien wieder zusammen. Am Nachmittag ist wieder Betreuungszeit für die Kinder und Zeit für die Eltern, entweder am Elternprogramm teilzunehmen oder auch sich selber mal Zeit füreinander zu nehmen. Das können die ganz selbst gestalten. Und was das Faszinierende ist, da ist so eine Bubble. Ich kann das immer gar nicht so richtig in Worte fassen. Wir sind immer in so einer Bubble gemeinsam. Diese Stimmung ergänzt sich, glaube ich, aus dem Gefühl der Kinder, dass die haben, unsere Eltern sind hier, wir sind nicht alleine. Die Eltern fühlen, dass die Kinder gut betreut sind. Die Teamer merken, ihnen wird was zugetraut, dass sie die Kinder gut betreuen. Dann sind es glückliche Kinder, glückliche Eltern, glückliche Teamer. Und das alles ist so eine Gesamtstimmung.
Wie viele Leute wart ihr da jetzt vor Ort?
Also wir waren 8 Familien mit 31 Familienmitgliedern und 10 Betreuer, also gut 40 Leute vor Ort. Und wir hatten das Haus für uns, konnten dann da... Ja, das alles nutzen, die ganze Außenanlage, die Räumlichkeiten, da ist ein Schwimmbad, sodass keiner zu kurz kam. Alle hatten was für sich gefunden, wo sie sich wohlgefühlt haben. Wir haben dann gemeinsam gegrillt, wir haben eine Party abends zusammen gemacht. Es gab einen Kinoabend für die Kinder, Biertasting für die Eltern. War also ein vielfältiges Angebot. Und das Feedback nach diesen Freizeiten ist einfach immer ganz großartig. Für manche Eltern ist es wie ein Jahresurlaub. Die 4 Tage. Ich glaube, bestimmt ist dieses Gefühl, sich nicht erklären zu müssen. Ja, oder wenn dann ein Kind vielleicht sich mal so sehr auffällig verhält, dann guckt da keiner gestresst oder genervt. Das gehört dann dazu, das wird angenommen und akzeptiert. Und das ist eine wahnsinnige Erleichterung. Und dass natürlich vieles abgenommen wird. Du musst nicht selber kochen, du musst nicht einkaufen, du musst dich nicht um die Kinderbetreuung kümmern. Das läuft alles Hand in Hand. Für die Eltern ist das ein Stück Normalität, was sie sonst im Alltag vielleicht so nicht haben.
Und du hast das ja gerade schon mal angerissen. Also wenn du mit den Familien ins Gespräch kommst, was würdest du sagen, sind die größten Hürden für diese Familien?
Ja, das ist so ganz unterschiedlich. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei so einer Familienfreizeit sind, dann wird auch ganz offen darüber gesprochen, wie viel Freiräume auch fehlen. Ja, so ein Tag, der Alltag mit einem Kind ist ja sowieso schon mal sehr belastend. Also mit Kindern, der Alltag ist einfach stressig. Berufstätigkeit und Kinder dann noch zu vereinbaren, ist schon immer auch eine große Hürde, das alles gut hinzubekommen. Vor allen Dingen, wenn dann noch andere Kinder da sind, Geschwisterkinder. Mit einem Kind mit Beeinträchtigungen hast du ja nochmal ganz andere Herausforderungen. Und da fehlen Freiräume ganz gravierend. Weil über die Zeit hinaus, was jetzt Schule angeht, du hast viele Therapien, du hast Krankenhausaufenthalte, du hast immer wieder auch die Sorge, dass irgendwas sein könnte. Und da fehlt es einfach oftmals so ein Ausgleich. Und da wird auch ganz offen drüber gesprochen, über diese zusätzliche Belastung. Das andere ist Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es gibt 75 Ferientage für die Kinder im Jahr und ja, dem stehen dann 28 oder 30 Urlaubstage gegenüber. Und das ist ja prinzipiell schon so ein Jonglieren für alle Eltern, aber in wenigen Förderschulen gibt es dann tatsächlich während der Ferienzeit auch Betreuungsangebote. Und wenn du ein Kind mit Beeinträchtigung hast, dann kannst du nicht so leicht sagen, ich gebe es in eine Ferienbetreuung von der Stadt. Da sind dann 90 Kinder und, keine Ahnung, 10 Betreuende. Und das kann ein Kind, je nachdem mit besonderem Bedarf, da gehen die unter, das geht nicht. Und das ist ja wiederum das, was wir anbieten können. Wir können eben sagen, wir haben Betreuungsschlüssel von 1:3. Also wir nehmen 3 Kinder mit einem Betreuer und sei denn der Betreuungsbedarf des Kindes ist höher durch Pflege oder dadurch, dass das Kind vielleicht Weglauftendenzen hat, da müssen wir ja drauf reagieren. Und dann kann man auch sagen, wir nehmen eine Betreuung von 1:1, also ein Betreuer, ein Kind. Und das in kleinen Gruppen. Also Kinder mit einer Beeinträchtigung haben da einfach die Möglichkeit, auch Freizeit so genießen zu können wie andere Kinder. Und das ist ja auch ihr Recht. Also wir haben ja ein Recht auf Teilhabe und das entfällt oftmals, weil es die Möglichkeiten nicht gibt. Und dadurch, dass wir diese Freizeiten immer durch Sponsoren nochmal gefördert bekommen, können wir auch möglichst niedrige Preise dann anlegen, weil die würde sonst nicht gut zu finanzieren sein. Und die finanzielle Belastung in Familien, die ein Kind mit Behinderung haben, die ist eh schon groß. Da kommen ja immer noch andere Belastungen dazu, finanzielle, und dem wollen wir entgegenwirken. Und deshalb haben wir eben unsere Sponsoren und das klappt eigentlich auch ganz gut.
Du hast ja jetzt gerade nochmal auch das Recht auf Teilhabe angesprochen. Was würdest du denn sagen, was können oder müssen wir als Gesellschaft verändern, um diesen Familien einen Alltag zu erleichtern?
Ja, das fängt ja in unseren Köpfen an. Das ist die Akzeptanz in den Köpfen erstmal und Möglichkeiten zu schaffen, Räume anzubieten, in denen Teilhabe stattfinden kann. Und das ist Inklusion, ist ja so ein großes Thema. Das ist aber, die Umsetzung ist immer so ein bisschen schwierig. Daran scheitert es ganz oft. Aber da versuchen wir schon, alles Mögliche zu machen und auch drauf zu schauen, Möglichkeiten zu bieten. Wir machen ja auch Feste draußen, wir haben inklusive Freizeiten, da können Kinder mit und ohne Behinderung teilnehmen. Das ist so das, wo wir versuchen, so ein bisschen Normalität zu schaffen und auch ein bisschen darauf hinzuwirken, dass eben diese Teilhabe möglich wird.
Ich habe ja in dem Zusammenhang ein sehr schönes Zitat von Richard von Weizsäcker gelesen, der ja ziemlich viele kluge Dinge zum Thema Inklusion gesagt hat. Und der hat irgendwann mal gesagt, nicht behindert zu sein ist wahrlich kein Verdienst, sondern ein Geschenk, das jedem von uns jederzeit genommen werden kann. Und in diesem Satz steckt ja schon relativ viel Wahres, denn nur ein winziger Anteil der Schwerbehinderung ist ja angeboren. Also ich glaube, es ist eine Zahl von gerade mal 3-5%. Die Mehrzahl tritt im späteren Leben auf. Würdest du sagen, das sind auch Dinge, die vielen Menschen einfach gar nicht bewusst sind, dass es eben jeden Tag jeden treffen kann?
Ja, das ist vielen nicht bewusst und das ist natürlich auch angstbehaftet. Also diese Vorstellung, mir könnte was passieren, meinem Kind, meinem Partner könnte was passieren, die ist ja so furchtbar, dass man sich da gar nicht reindenken mag. Aber es ist halt so, ne? Durch die Pränataldiagnostik wird natürlich vieles schon erkannt, aber es ist ein ganz geringer Prozentsatz dessen. Ganz, ganz viele Erkrankungen oder auch Beeinträchtigungen stellt man erst nachher fest. Und auch das ist ein langer Prozess, bis es dann festgestellt wird. Und das ist schon, was Eltern da schon mitmachen. Also diese Ahnung, da könnte was vielleicht mit dem Kind nicht so sein, wie es sein sollte. Die Ängste, die damit behaftet sind, die Gänge von Arzt zu Arzt, bis endlich eine Diagnose gestellt wird. Das ist schon ein ganz, ganz anstrengender Weg. Und manchmal ist dann das Feststellen einer Diagnose schon eine große Erleichterung. Wenn man dann weiß, okay, und jetzt gehen wir in eine Richtung. Jetzt können wir es anpacken.
Du hast ja auch mal gesagt, du findest diese Frage, wird es ein Junge oder ein Mädchen? Und wenn dann die Antwort ist, ja egal, Hauptsache gesund, da hast du ja auch ein Problem.
Ja, da habe ich ein Problem mit, genau. Ja, als mir das mal so bewusst wurde, das ist so... Ja, als ob man Kinder, die nur Kinder lieben kann, die gesund sind, mit einem ganz großen, hohen IQ und möglichst noch so ein Aussehen, was so dem optimalen Klischee entspricht, als ob nur diese Kinder liebenswert sind. Und das finde ich schon wirklich heftig, so eine Aussage dann. Aber die sagt man so dahin, das ist ja auch nicht böse gemeint. Und natürlich wünscht man sich ein gesundes Kind. Das ist ja gar nicht die Sache, aber wenn man darüber nachdenkt, dann ist es schon eine heftige Aussage.
Du kommst ja in diesen Familienfreizeiten auch sehr viel mit den Müttern dann in Kontakt. Was sind denn für dich so Feedbacks, wo du sagst, okay, da muss ich dann auch wirklich nochmal schlucken, weil die mich sehr berühren?
Ach, das sind schon viele Feedbacks. Wir hatten jetzt bei der Familienfreizeit eine Mutter und da ging es eben auch um Freiräume. Und vielleicht denken wir, die über Freiräume auch verfügen können, wenn wir möchten, dann an so großartige Sachen wie, muss mal unbedingt ganz abschalten und braucht dann Flug auf den Malediven und muss dann da am Strand abhängen, mindestens 14 Tage. Das ist es aber gar nicht. Es sind dann so Mini-Freiräume, die geschaffen werden, vielleicht mal einen Nachmittag Zeit für mich zu haben. Eine Mutter sagte, bei der ich letztens war, sie hätte sich darauf gefreut, einen Vormittag, wo ihr Kind mit Behinderung in der Schule war und das Geschwisterkind auch zur Schule ging, dass sie da für sich was machen könnte. Und dann war aber das Geschwisterkind tatsächlich krank. Und dann habe ich sie gefragt, was hätten Sie dann für sich gewünscht? Was wollten Sie denn machen? Und dann hat sie gesagt, ich wollte zum Orthopäden gehen, weil ich so Rückenschmerzen habe. Denn das Kind mit Beeinträchtigung muss getragen werden. Er ist aber schon 6 Jahre alt, also entsprechend schwer. Und das war der Freiraum, den die sich gewünscht hat, der Arztbesuch. Das fand ich wirklich, also das mir so im Nachhinein nochmal, dachte ich, boah, das ist echt ein großer Unterschied zwischen den Wünschen, die Mütter von gesunden Kindern und Mütter von Kindern mit Beeinträchtigung haben können.
Siehst du da auch bei diesen Familienfreizeiten einen Unterschied zwischen Müttern und Vätern? Also gibt es einen Unterschied zwischen, aus deiner Sicht, von pflegenden Müttern und pflegenden Vätern?
Die Väter, die mit zur Familienfreizeit kommen, stellen sich ja dem, ne? Die kommen extra mit und sind bereit, auch über ihre Gefühle zu sprechen, auch über die Beziehung zu reden. Und wir hatten jetzt am Samstag unser erstes Väterseminar, nur für Väter. Und da wurde das auch zum Thema, dass die Väter gesagt haben, sie werden oft nicht gesehen, aber sie pflegen ja genauso. Deshalb war da kurz dieses Thema. Ich denke, die Väter, mit denen ich da im Kontakt bin, bringen sich genauso ein in den Familien wie die Mütter. Könnte mir aber vorstellen, dass es teilweise auch anders ist. Ne? Dass die Frauen diejenigen sind, die ja den Job reduzieren, die Stunden, die sich dann mehr zu Hause einbringen, während die Männer dann weiterhin ihre 40 Stunden oder wie auch immer arbeiten. Aber pauschal kannst du es so nicht sagen. Ich habe da durchaus auch andere Erfahrungen gemacht.
Du hast ja jetzt beim Bunten Kreis nicht nur die Tatendrang-Projekte ins Leben gerufen und umgesetzt, sondern auch ein großer Schwerpunkt liegt ja auf den Geschwisterkindern. Warum verdienen die denn aus deiner Sicht auch noch mal eine ganz besondere Beachtung?
Ja, es gibt so einen Begriff Schattenkinder, der wurde früher immer genutzt. Den mag ich aber gar nicht, weil das ist so defizitär. Also das ist so, als ob die wirklich gar keine Aufmerksamkeit bekommen, als ob sie nur Nachteile erfahren über ihre Geschwisterrolle, und dem ist ja so nicht. Aber die erfahren schon eine teilweise etwas andere Kindheit als Kinder, die ohne einen Bruder oder Schwester mit Behinderung aufwachsen. Und so eine Geschwisterrolle ist ja eine ganz spezielle. Also wenn man Geschwister hat, weiß man, das bindet einen ja ein Leben lang. Es ist eine ganz, ganz intensive Beziehung, die da ist. Die verläuft nicht immer ganz harmonisch, auch nicht bei Geschwistern, die mit Behinderungen da sind. Aber sie ist halt speziell. Und deshalb ist diese Geschwisterarbeit auch so wichtig, damit diese Beziehung Halt hat und bestehen bleiben kann. Und es gibt verschiedene Ansätze, wie man eine Geschwisterarbeit, was man da machen kann. Und da ist von dem Sozialinstitut in Augsburg, die haben den Geschwisterclub gegründet und die haben ganz großartige Arbeit gemacht. Es gibt so Präventionsangebote, gibt es für kleinere Kinder, Susi-Kurs, den wir auch schon gemacht haben, oder Geschwister-Teens. Da kommen dann die älteren Geschwisterkinder hin und oder es gibt auch trauernde Geschwister, dafür ein Angebot. Es gibt für Eltern ein Angebot. Und das alles sind Angebote, um die Kinder, die Geschwisterkinder abzuholen, um ihre Resilienz zu stärken, um emotional-sozial einzuwirken, um die Eltern-Kind-Beziehung zu stärken. Das sind so Angebote, die gemacht werden können als Präventionsangebot. Es gibt aber auch darüber hinaus die Tagesangebote, die wir auch machen, oder Reisen, die wir machen. Und da geht es in erster Linie darum, den Geschwisterkindern eine gute Zeit zu schenken, dass sie vielleicht auch mal Sachen machen können, die andere Kinder so nicht machen, ja, irgendwelche besonderen Erfahrungen. Wir hatten jetzt vorletztes Wochenende zum Beispiel einen Wasserskikurs, sind wir dann hingefahren, wir gehen klettern mit den Kindern. Wir haben eine Radtour gemacht, das war am letzten Wochenende, eine dreitägige mit Übernachtung. Insgesamt bieten wir dieses Jahr 3 Reisen an und 5 Tagesveranstaltungen für die Geschwisterkinder. Da wird jetzt auch gar nicht so groß darüber gesprochen, na, mein Bruder oder meine Schwester hat jetzt die und die Beeinträchtigung und wie geht es denn bei dir da oder welche Erfahrungen hast du gemacht? Es geht eher um ganz normale Themen. Das sind ja auch ganz normale Kinder, ganz normale Teenager mit ihren Bedürfnissen, die sie da äußern. Und ab und zu fällt auch mal sowas, ach, mein Bruder hat mich genervt oder da hat jemand doof geguckt. Und dann weiß aber der andere oder die andere genau, wovon gesprochen wird. Und das reicht manchmal schon, um so ein besonderes Gefühl füreinander zu haben und zu wissen, hier bin ich richtig, hier muss ich mich nicht erklären.
Wir hatten ja letzte Woche hier im Podcast die Mutter von Maxim zu Gast. Maxim hat ja ein Spenderherz bekommen, mhm, und hat ja eben auch 2 Brüder. Und Maxims Mutter sagte nochmal, dass sie ja auch Teil dieses Geschwisterprojekts vom Bunten Kreis waren damals, mhm, und dass diese Freundschaften, die sie damals geknüpft haben, bis heute anhalten. Wenn du sowas hörst, macht dich das dann auch so ein bisschen stolz und glücklich?
Ja, ich finde das total schön. Und das kann ich auch nur bejahen. Wir haben jetzt auch wieder 2 Mädchen, die sich kennengelernt haben, und das ist eine ganz intensive Beziehung entstanden, die sich jetzt auch immer zusammen dann für die Geschwisterfreizeit anmelden. Das einfach zu sehen und einfach, ja, das sind normale Teenager, die einfach ihren Spaß hier haben, und zu wissen, die können sich da gegenseitig auch in ihrer besonderen Situation so gut verstehen, dass, ja, da weißt du einfach, warum deine Arbeit Sinn macht.
Du hattest ja vorhin auch schon mal gesagt, der Bunte Kreis hat ja auch die Angebote für Kinder mit Beeinträchtigung, also für die Tatendrangkinder. Mhm. Kannst du da noch mal ein paar Projekte aufzählen, die in diesem Jahr stattfinden werden?
Ja, ich habe also so viele Projekte. Ich habe mich da noch mal so ein bisschen reingelesen. Manchmal ist mir gar nicht bewusst, wie viel wir eigentlich machen, weil da immer noch eine Idee dazu kommt und das könnte man noch machen und das wäre prima. Ach, wir machen Ausflugswochen, Erlebniswochen, Reisen, wir haben eine Zirkusfreizeit gemacht, wir bieten oder im Herbst wird vom Frosch zum Seepferdchen stattfinden. Das ist ein Schwimmkurs für Kinder mit Beeinträchtigungen. So ganz vielfältig. Insgesamt, auch da sind es 5 Reisen und 13 Tagesaktionen, die wir anbieten. Also in Summe sind wir mit Geschwisteraktionen und Tatendrangaktionen bei über 30 Aktionen, die wir dieses Jahr machen. Und das muss ja auch alles irgendwie organisiert werden, durchgeführt werden. Das findet halt nur statt, weil wir großartige ehrenamtliche Mitarbeiter haben, die mit vollem Elan und Herzblut da reingehen und sich einfach toll mit den Kindern und Jugendlichen verstehen. Und gerade auch bei den Tatendrangkindern ist es total wichtig, dass die immer wieder auch oder viele von den ehrenamtlichen Mitarbeitenden kennen und sich dann auch wieder freuen bei der nächsten Aktion, da fährt die so und so mit oder der so und so. Und dann haben die ein Bild vor Augen und trauen sich dann auch eher mitzufahren. Also es ist jetzt nächste Woche findet unsere Erlebniswoche statt. Die heißt dann in 5 Tagen um die Welt. Da machen wir jeden Tag, lernen wir einen anderen Kontinent kennen. Wir fahren dann in die Natur und ein Erlebnispädagoge führt uns dann eben über die 5 Kontinente. Danach findet eine Ausflugswoche statt, auch wieder mit 5 unterschiedlichen Ausflugszielen. Wir haben eine Reise, 5-tägige Reise, die durchgeführt wird. Es findet in ein Tiercamp, ein tiergestütztes Camp statt mit 12 Kindern. Das wird auch noch in diesen Ferien alles sein. Ja, also vielfältige Angebote und eigentlich so übers Jahr verteilt, verstärkt natürlich in den Ferien, damit die Eltern da entlastet sind.
Gibt es denn für dich bei all diesen vielen Projekten eins, wo du sagst, oh, da freue ich mich immer besonders drauf, weil das ein absolutes Lieblingsprojekt von mir ist?
Ich glaube, es ist die Zirkusfreizeit. Wir haben da mit dem Kölner Spielezirkus die Möglichkeit, das jetzt schon im 3. Jahr durchzuführen. Die stellen das Programm und bringen ein Zirkuszelt mit und dann sind da, das ist eine inklusive Freizeit, Kinder mit und ohne Beeinträchtigung, die 5 Tage an dem Programm rumüben und rumjonglieren im wahrsten Sinne des Wortes und dann ist an dem letzten Tag immer eine Aufführung und wenn ich da bin, dann kriege ich jedes Mal Gänsehaut, wenn ich sehe, was die da leisten, die sind Fakire, die lassen sich Feuer über den Arm gleiten, die liegen auf Nägeln, die bauen irgendwelche Pyramiden und die sind mit so einem Feuereifer dabei. Ich sehe einfach glückliche Eltern auch, die ihre Kinder in einer ganz besonderen Situation sehen. Die Kinder wachsen über sich hinaus. Mich berührt das total. Da würde ich am liebsten Hinz und Kunz einladen, damit die einfach mal sehen, was die Kinder machen können, also was die leisten.
Würdest du sagen, das ist für dich auch genau so ein Punkt, wo du dir wünschst, dass die Gesellschaft mal viel mehr sehen könnte, was Menschen mit Beeinträchtigung eben auch in der Lage sind zu leisten?
Ja, absolut, absolut. Und es ist so viel Normalität auch dabei. Ja, und es sind vielleicht nicht die riesen Meilensteine. Also es sind jetzt nicht die, laufen jetzt nicht die 100 Meter in unter 10 Sekunden. Nee, aber es sind diese kleinen Schritte. Und wenn du die siehst und erkennst, was das letztendlich heißt, dann sind das für mich riesengroße Schritte, die dann gemeistert werden und die einfach auch die Eltern so stolz machen können.
Aber was würdest du denn sagen, wie können wir es denn schaffen, Menschen mit Behinderung besser in unsere Mitte zu holen? Also wir beide haben ja jetzt vielleicht irgendwie einen Job, wo wir das irgendwie tagtäglich können, aber was, ja.
Ich wünschte, ich wüsste da irgendein Mittel oder eine Möglichkeit. Ich sehe sie so nicht, außer dass wir dranbleiben, dass wir nach außen gehen auch, dass wir weiterhin mit unserer Öffentlichkeitsarbeit auch vorangehen, dass wir kleinere Kinder vielleicht auch begeistern, einfach mal bei uns mitzumachen. Wenn es dieses Allheilmittel oder dieses Rezept gäbe, wie es stattfinden könnte, dann wären wir ja schon einen Riesenschritt weiter. Ich kann es dir so leider echt nicht sagen. Also wir werden dranbleiben. Für uns ist es eine große Mission und wir haben auch viel zu viele Ideen noch, die uns im Kopf rumschwirren, was wir gerne noch machen möchten.
Du bist ja auch zertifizierte Trauerbegleiterin. Kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen?
Ja, ich habe irgendwann erkannt, dass es so viel Verlust und Trauer gibt und dass der Umgang damit unglaublich schwer ist. Und dann habe ich eine Qualifizierung gemacht zur Trauerbegleiterin, eine Basisqualifizierung. Und aufgrund dieser Qualifizierung darf ich quasi auch Beratung anbieten. Und daraufhin haben wir dann vom bunten Kreis erstmal schwuppdiwupp, wie das dann so ist. Die Idee wurde geboren, eine eigene Beratung auf die Beine zu stellen und haben dann auch die Möglichkeit über eine Förderung bekommen. Und das nennt sich jetzt Raumzeit. Als ich die Fortbildung gemacht habe, musste ich eine Facharbeit schreiben und da dachte ich erst, ich möchte gerne Beratung anbieten für Menschen mit Behinderung in ihrer Trauer, weil die gibt es auch nicht. Oftmals werden Menschen mit Behinderung gar nicht ernst genommen. Ja, also wenn wir jetzt von einer geistigen Beeinträchtigung reden, also denen wird die Trauer abgesprochen und das ist ja nicht der Fall. Die trauern genauso wie wir, können sie aber vielleicht nicht so ausdrücken. Und da war das erstmal so meine Idee, ich würde gerne eine Trauerberatung für Menschen mit Behinderung anbieten. Aber je näher ich dann in dieses Thema eingedrungen bin, umso mehr habe ich festgestellt, dass schon die Diagnose einer Behinderung ein Verlust ist. Ein Verlust von einer erhofften Lebensplanung, einer Perspektive. Und dass ganz viele Dinge, die man in der Trauer betrachtet oder sieht oder auch fühlt, auch da stattfinden. Das ist ja ein Verlust, den ich erlebe. Und dann habe ich für mich festgestellt, das ist im Prinzip etwas, was ich gerne machen möchte, also Familien in ihrer antizipatorischen Trauer zu begleiten. Also all diese Traueraufgaben, man redet von Traueraufgaben, die man hat, dieses Akzeptieren, was passiert ist, erstmal in so einen Überlebensmodus zu fallen, nachher zu gucken, wie kriege ich mein Leben neu sortiert, was kriege ich bestenfalls an Perspektiven, die ich neu gestalten kann. All das findet sich eben auch in dieser antizipatorischen Trauer. Ja, und daraus ist dann eben dieses Raumzeit entstanden, dass ich sowohl Familien in ihrer akuten Trauer begleite. Derzeit habe ich einen Jungen mit geistiger Beeinträchtigung in der Trauerbegleitung. Ich habe eine Mutter in der Trauerbegleitung, deren Tochter gestorben ist. Es gibt aber auch viele Gespräche, die ich führe mit Eltern, die eben aufgrund der Diagnose erstmal Unterstützung suchen im Gespräch. Und für die ist es, glaube ich, am wichtigsten, gesehen zu werden und zu erfahren, ich bin damit nicht allein und die Gefühle, die unterschiedlichen, die ich habe, sind auch normal. Also da darf drüber gesprochen werden, aber die sind halt erstmal befremdend, weil sie so intensiv sind.
Ja. Wenn man deine Hilfe jetzt in Anspruch nehmen möchte, wo und wie kann man sich dann da informieren?
Über unsere Website www.bunterkreis.de, da befinden sich alle Informationen. Einmal zum Beispiel die Freizeitangebote, sowohl für die Geschwisterkinder als auch die Tatendrangkinder. Ende November, Anfang Dezember kommen immer die neuen Angebote fürs Jahr raus und man sich einsehen und dann die Kinder anmelden bei uns. Für Raumzeit, die Gesprächsangebote, das befindet sich auch auf der Website oder auch die Beratungsstelle BOFE, wenn da Gesprächsbedarf ist.
Kommen wir nochmal auf den Titel unseres Podcasts zurück. Der heißt ja Anders gut. Was würdest du sagen, was ist für Eltern mit besonderen Kindern zwar anders, aber dennoch gut?
Vieles ist anders, herausfordernder, unplanbarer und intensiver für die Eltern. Und gerade deshalb sind auch die Aspekte in der Beziehung zu dem Kind besonders tief, besonders bereichernd und besonders berührend. Ja. Wenn du die Welt durch die Augen deines Kindes mit Behinderung siehst, dann erlebst du sie vielleicht manchmal langsamer, aber achtsamer und mit größerer Wertschätzung für das, was ist. Und da fällt mir eigentlich so ein Satz ein, den mir ein Mädchen mit Beeinträchtigung mal gesagt hat. Den muss ich kurz hier nochmal loswerden. Das war die Situation, wir waren auf einer Freizeit und ich wollte die Kinder einstimmen auf den Tag und habe unglaublich viel gesagt, was wir alles machen. Immer so mit dem Gedanken im Hintergrund, nachher reicht denen das nicht oder die wollen jetzt nicht bleiben. Ich wollte die neugierig machen auf den Tag. Und dann guckte mich ein Mädchen so an mit dem Kopf leicht zur Seite und hörte mir aufmerksam zu, ließ mich ausreden, machte dann erstmal Pause, guckte mich an und sagte dann, aber jetzt genießen wir erstmal heute. Und da dachte ich so, oh wow, die hat es ja so auf den Punkt gebracht. Die hat so entschleunigt und die hat so gedacht, ey, ist doch alles gut heute. Wir freuen uns auf den Tag, gucken, was kommt. Also ich finde den Satz so bedeutungsvoll. Danke nochmal an Lisa, dass die mir den Satz geschenkt hat. Ja, und ich glaube, das bringt so auf den Punkt. Das ist anders gut. Die haben eine unglaubliche Weisheit oftmals in diesen einfachen Dingen. Und das erlebe ich Tag für Tag in der Begegnung mit den Kindern. Und da ist in mir eine große Dankbarkeit dafür.
Was könnte es für einen schöneren Abschluss geben als die Worte von Lisa? Vielen Dank, dass du heute hier zu Gast warst und das alles mit uns geteilt hast.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.